Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts Huanying Nimen Lai. Willkommen zu China Calling. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen. Und das ist schon ein Ereignis, was auf der ganzen Welt natürlich verfolgt wird. Nicht zuletzt auch von mir hier in Asien. Wie halte ich es mit dem Sport, mit dem Fußball? Also früher war es wirklich so, dass ich mir eigentlich alles reingezogen habe als kleiner Junge und gerade Fußball auch international sehr, sehr viel geschaut habe. Das hat sich mit der Zeit ein bisschen erübrigt, tatsächlich verschiedene Gründe. Und ein Hauptgrund ist, dass ich in Asien lebe. Und da ist es einfach so, dass auch die Zeitverschiebung eben viele Spiele sehr, sehr unerschwinglich macht, sagen wir es mal so. Und dass ich dadurch einfach viel, viel weniger schaue. Aber EM, WM sind so Ausnahmen, wo ich sage, dafür stehe ich auch nachts mal auf. Also ein einfaches Beispiel, das Champions-League-Finale jetzt Dortmund-Madrid, dafür bin ich nicht aufgestanden. Für Deutschland gegen Schottland allerdings schon, da steht man um 3 Uhr nachts mal auf und schaut sich das an. Und das machen auch einige Chinesen, nur die Chinesen bleiben, glaube ich, im Vergleich zu mir einfach wach. Ja, die schaffen das, ich nicht. Und die Tage habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten hier, wenn man da so ein bisschen ins Gespräch kommen über Fußball und gerade wenn die wissen, dass man aus Deutschland ist, dann ist es momentan noch ein bisschen einfacher, denn viele sympathisieren tatsächlich mit dem deutschen und französischen Team vor allem, die sind relativ beliebt. Das englische Nationalteam nicht so, also das ist wirklich nur die Vereine eigentlich, die viele mögen, aber es ist weniger dieses der englische Charme der Equipe. Und ich habe dann aber auch immer festgestellt, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man hier Fußball schaut. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bevor man darauf eingeht, es hat schon auch eine gewisse Symbolkraft, so ein Event. Und ganz interessant fand ich, dass ich schon ein paar Wochen, Monate her, eine Diskussion hatte, da ging es eigentlich eher um wirtschaftliche Entwicklungen. Und da habe ich mich mit jemandem unterhalten und wieso eigentlich die wirtschaftliche Lage hier ist. Und da ging es um diese Öffnung damals nach Covid. Und sie meinte auch, ja, es war schon nochmal interessant, als sie die WM damals geschaut haben in Katar und gemerkt haben irgendwie, Moment, die ganze Welt ist ja schon wieder offen, wie kann denn das sein? Und da sieht man, dass so ein Event natürlich schon auch immer Ausdruck ist von gewissen Entwicklungen, natürlich auch theoretisch politische Signale senden kann. Und das glaubt man oft gar nicht, dass eben das auch nochmal so ein Auslöser dann war, dass China endgültig gesagt hat, okay, Covid-Lockdowns, Restriktionen ist mehr oder weniger Geschichte, wir können das nicht mehr halten, ja. Und dass natürlich China auch weiß, die können die WM ja nicht irgendwie verschließen und sagen, okay, ich dürfe jetzt keine WM mehr schauen. Das wäre eh nicht möglich. Ich meine, die Chinesen würden das so oder so schauen. Und von daher finde ich das schon interessant. Manchmal, wie das dann doch auch abstrahlt auf so ein Land wie China. In China ist es eigentlich so, dass die Leute gefühlt eher im Alltag hobbymäßig eher Basketball betreiben, jetzt nicht so die großen Fußballer sind. Und auch das chinesische Fußballsystem, wo man ja große Ambitionen hat, da muss man sagen, das ist eigentlich nur geprägt von irgendwelchen Skandalen und Rückschlägen. Also da sehe ich noch lange nicht, dass China da wirklich aufschließen kann. Ich meine, früher oder später wird man sicherlich eine Fußball-Weltmeisterschaft irgendwann mal hier nach China holen. Ob das noch zu meinen Lebzeiten passiert, ich würde sagen ja, aber da ist man wirklich weit davon entfernt, da was Großes zu etablieren. Da hat man anscheinend dann doch nicht so den Fokus drauf, obwohl ja auch Xi eigentlich bekennender Fußballfan ist. Aber naja, wie dem auch sei, Chinesen schauen die Spiele und das auch teilweise hier nachts. Es sind auch hier in Guangzhou im Süden, ist es schon noch mal ein bisschen anders, dass das ganze Leben gerade im Sommer natürlich sich auch weiter in die Nacht reinstreckt, dass die Leute hier auch länger wach bleiben, noch lange zusammensitzen, irgendwas trinken, Tee trinken, Bier essen und was auch immer. Und da ist es dann auch kein Problem, dass man sich nochmal irgendwie aufrafft und zusammen um 3 Uhr nachts Fußball schaut. Und das Ganze hat hier nochmal eine besondere Würze, denn natürlich ein ganz wichtiger Punkt und das ist dann auch immer sozusagen der Anschluss ist natürlich, dass die Chinesen hier auch alle ein bisschen gamble, ein bisschen Sportwetten betreiben und auch gerne ein paar Yuan auf die jeweiligen Teams setzen. Und das ist sicherlich etwas, was in China ein immer wiederkehrendes Muster ist, wenn es zu solchen Sachen kommt. Das habe ich schon das erste Mal festgestellt, als ich damals in Singapur war. Ich weiß, Singapur ist nicht China, aber die Leute, die dort leben, haben nun mal eine chinesische Mentalität. Und damals war es so, da war die Europameisterschaft 2012 Und da haben sich ganz viele Taxifahrer dann immer so gefragt, ey, hast du einen Tipp hier, Deutschland und irgendwie, die haben auch alle getippt, alle Geld gewettet, obwohl es ja in Singapur, glaube ich, komplett verboten ist, ja, mehr oder weniger. Aber ja, das ist in China im Endeffekt auch. Und trotzdem hat man im Prinzip ja in China natürlich eine Glücksspiel-Tradition, die schon mehrere tausend Jahre alt ist, auch früher schon irgendwelche Dynastien, da wurden gewettet und da wurde Glücksspiel betrieben, ist nichts Neues. Das Ganze wurde dann verboten, immer wieder zwischendurch, zum Beispiel ja, in der Mao-Zeit. Da galt es dann natürlich auch als absolut verwerflich und sozusagen auch als ja einfach Form dieses alten Modells, was man nicht haben wollte. Und hat dann noch im Prinzip erstmal erwirkt, dass man Casinos im Ausland aufmachen musste, weil in China eben da nichts mehr ging. Es ist bis heute illegal, aber man hat dann zum Beispiel immerhin zwischendurch wieder staatliche Lotterien und so weiter zugelassen. Das ist aber eigentlich das Einzige in China, was so geht. Lotterien ist aber auch kein Riesending. Großer Unterschied zum Beispiel zu Thailand oder so. Wer schon mal in Thailand war, da wird einfach auf der Straße, da werden massig irgendwelche Lotterielose verkauft. Das ist hier in China nicht so. Also es ist aus meiner Sicht nicht so wirklich ein Riesending. Aber es gibt natürlich immer andere Möglichkeiten und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Also neben dem, was ich erwähnt habe mit dem Fußball. Also eines ist natürlich ganz klar, online, ja, viele spielen online, ob das jetzt Computerspiele sind, die so ein bisschen Glücksspielcharakter haben oder natürlich da auch einfach Sachen wie Poker, irgendwelche Spiele. Und das ist auch relativ schwer natürlich für Chinas Regierung komplett kontrollierbar und ist auch ein riesiger Markt. Und ich sehe das ja, wenn ich jetzt morgens mit der U-Bahn fahre, was die Leute so auf ihrem Smartphone zocken. Natürlich sehe ich jetzt nicht direkt, spielen die um Geld oder nicht. Nur kenne ich eben die Chinesen und viele dieser Spiele würden sie nicht spielen, wenn sie da nicht ein bisschen was setzen. Ja. Übrigens, es ist jetzt nicht so, dass die natürlich immer Unsum setzen. Also auch beim Fußball ist es so, vor allem, das ist auch ein großer Unterschied, mal vielleicht reingeschoben direkt. Also auch viele Mädels, ja, die setzen auch Geld. Und das ist ja in Deutschland eigentlich überhaupt nicht so. Also wenn, sind es ja immer die Kerle, die da ein bisschen was setzen, aber auch für die Mädels hier, das ist für die nochmal so ein extra Kick, wenn die Fußball schauen, dann sagen die eigentlich alle immer diesen Satz, ja, aber es ist schon ein bisschen spannender, ne, wenn man noch was irgendwie setzt. Ja, es macht schon nochmal was aus. Ja, okay, kann man so sehen. Also großer Unterschied. Und ja, natürlich gibt es dann andere Möglichkeiten noch und ein einfaches Mittel ist, man geht nach Macau. Macau ist ja sozusagen eine Sonderwirtschaftszone, die hier auch direkt ums Eck liegt und dort ist Glücksspiel legal in Casinos. Das ist ja seit dem 19. Jahrhundert schon so durch die portugiesische Kolonie. Hat eine lange Tradition dort und ist sicherlich auch von China ja einfach ein Stück weit gebilligt, weil man sagt, okay, irgendwelche Ventile brauchen wir dort und dann nehmen wir lieber eins, was wir kontrollieren können. Macau übrigens ist vom Umsatz her bei Glücksspielen deutlich größer als Las Vegas. Das wissen auch nicht viele. Las Vegas ist in erster Linie Entertainment. Und Macau ist halt das, wo die Chinesen hingehen und richtig Geld setzen. Und ja, ich glaube schon 2007 oder so war das, da hat Macau damals Vegas überholt, hat zwischendurch mal den sechsfachen Umsatz, rein beim Gambling jetzt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber ja, Macau ist sicherlich da die absolute Nummer eins und für viele halt die Anlaufstelle Nummer eins. Ist allerdings auch stärker kontrolliert und ist halt alles sehr, sehr trotzdem dann westlich in Casinos organisiert. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, ist, dass man nicht sozusagen in China bleibt. Macau ist ja mehr oder weniger China, sondern dass man eben in andere Länder geht, im Grenzbereich buchstäblich oder einfach in Asien. Und da gibt es eben Länder wie Myanmar, wie Laos oder Kambodscha. Und auch dort ist es dann so, dass man ja, die chinesischen Touristen anzieht. Und da habe ich auch krasse Statistiken gelesen, dass man sagt, dass ca. 80% der chinesischen Erstreisenden, die ins Ausland gehen, tatsächlich ein Casino besuchen. Weil viele haben ja vorher das noch nicht machen können, wirklich so ein Casino. Und dass es in Südostasien allein 340 Casinos gibt, die chinesische Spieler anziehen und auch teilweise dann ja, unterbringen direkt. Ich habe das selbst, ja, ich habe das mal im Golden Triangle gesehen, auf der anderen Seite dann in Laos, da hatten sie eben dann das Casino aufgebaut. Also ich habe von Thailand darüber geschaut, aber es war eben dann in Laos. und auch in Kambodscha, wobei da weiß ich es nur, glaube ich, nicht direkt so gesehen, in Phnom Penh, in Sihanoukville im Süden. Das ist auch, das sind riesige Komplexe, die, teilweise auch die Nagercorp zum Beispiel ist ja börsennotiert, die habe ich auch mal analysiert. Also das ist schon wirklich, ja, da wird natürlich auch richtig, richtig viel Geld gemacht. Das sind unfassbare Industrien, die dort aufgebaut werden. Und das Ganze dort, sehe ich auch, um ehrlich zu sein, deutlich, deutlich kritischer und verwerflicher als das, was in Macau passiert. Also was in Macau passiert, sehe ich erstmal überhaupt nicht verwerflich, weil es eben selbst überlassen ist und es auch gut reguliert ist. Aber ja, was in Südostasien teilweise passiert, ist leider auch oft in Verbindung zu irgendwelchen ganz anderen illegalen Aktivitäten, sei es Menschenhandel oder irgendwelchen ja, Betrugs- und Manipulationsaktivitäten. Und gerade in Kambodscha und Myanmar gibt es ja sehr, sehr viel, was da passiert, wo man sagt, ja, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, China hat sehr, sehr clever alles Schlechte mittlerweile ausgelagert. Also die Mafia ist in Hongkong und Taiwan und Gambling und Menschenhandel hat man eigentlich so über die Grenzen geschoben, also entweder ein Stück nach Macau oder drüber, vor allem auch Yunnan und so, dann nach Myanmar, Laos und so weiter. Und ich habe mich auch in Kambodscha da mit meinem damaligen Hotelbesitzer, der das da verwaltet hat, unterhalten und da auch so Panik dort mitbekommen, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es sind schon auch, ja, sehr, sehr traurige Geschichten und Einzelschicksal, die dort natürlich, ja, dort tatsächlich ein Bild prägen oder auch mal die andere Seite zeigen natürlich, wie so viele Sachen einfach auch rausgekehrt werden aus dem Land. Und ich glaube, China ist da auch, sagen wir mal, ganz froh drüber, weil sie wissen, sie können es wahrscheinlich nicht komplett unterbinden. Und dann hat man es lieber in anderen Ländern. Ja, also auch das ist natürlich eine Form der Entsorgung und der Mülldeportation. Ja, dann haben wir natürlich die Sportwetten, die ich eingangs erwähnt habe. Das ist jetzt einfach die Einleitung gewesen über Fußball. Und da ist es schon so, dass man auch das teilweise hier machen kann über diese Sportlotterien. Aber ganz viele machen das eben auch über Online-Buchmacher. Und da habe ich mich auch nett unterhalten und da hat auch einer gesagt, naja, im Prinzip läuft das dann halt alles übers Ausland. Da gibt es ja registrierte Webseiten und man findet halt immer Wege, sozusagen dort seine Sportwetten zu platzieren und dann über Online-Buchmacher sozusagen zu wetten. Ich kann nicht genau sagen, wie hoch die Rate ist von Leuten, die das im Prinzip hier in China halbwegs legal machen oder illegal, aber ganz viele machen das natürlich dann über Anbieter und wahrscheinlich sitzen da auch relativ viele in England, habe ich mir sagen lassen, also relativ eigentlich wahrscheinlich triviale Modelle am Ende, wo dann eben Geld ausgetauscht wird mit entsprechenden Provisionen. Und das ist sicherlich ein Ding, was aber jetzt nicht permanent ist. Also die Chinesen jetzt nicht die ganze Zeit am Sport wetten oder so, wird irgendwie das groß, die Bundesliga oder Premier League, was auch immer, dass sie das tippen, sondern das sind wirklich spezielle Ereignisse, ja, sowas wie die WM, EM. Da ist dann aber sehr, sehr verbreitet. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen anderen Glücksspielort und das ist Mahjong. Mahjong ist ja ein sozusagen Spielsteinspiel, was in China unglaublich beliebt und verbreitet ist. Habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwie gesehen. Gibt es natürlich auch online, aber vor allem ist es eben was, was man hier in den chinesischen Parks sieht. Aber auch wer schon, wenn nicht in China vor Ort ist, der hat bestimmt schon mal irgendeinen Film gesehen oder so. Sitzen meistens eher Herren da und spielen dieses Spiel zusammen. Es ist tatsächlich ein relativ neues Spiel. Ich habe da mal kurz geschaut und dachte, naja, das ist wahrscheinlich auch schon wieder so ein paar tausend Jahre alt. Nee, tatsächlich wurde das erst im 19. Jahrhundert entwickelt und hat sich dann verbreitet, wurde auch wieder während der Kulturrevolution, also sagen Teil der alten Kultur angesehen, auch da wieder verboten. Und auch komplett die Utensilien übrigens, also Mahjong wurde mehr oder weniger zerstört und wurde danach erst sozusagen wiederbelebt. Man muss auch sagen, dass natürlich Mahjong auch ein bisschen negativ konnotiert ist, weil es eben auch gerade zu der Opiumzeit, ja, es in China so viele Leute opiumabhängig wurden, in der Qing-Dynastie und so weiter war das ja, dass die eben auch alle Mahjong gespielt haben. Also es war dann wirklich so, dass die Leute halt, ihre Pfeife geraucht haben, Mahjong gespielt haben und sozusagen das Leben verkümmert ist. Und natürlich hat es dann immer sehr, sehr, war doppelt negativ belegt. Jetzt ist aber so, dass Mahjong eigentlich sehr gesellschaftstauglich ist Und ja, wenn man in China in irgendeinem Park war, also da wirst du überall Leute sehen, also vor allem, wie gesagt, ältere Herren, die dort Mahjong spielen über den Tag. Und das ist natürlich auch eine Form von Glücksspiel. Jetzt ist es natürlich so, dass die dort nicht mit irgendwelchen Geldbündeln anrücken und das öffentlich zeigen. Ich bin mir sicher, dass es fast kein Spiel gibt, wo nicht irgendwie Geld fließt, weil die Chinesen spielen solche Spiele nicht, wenn es nicht um Geld geht. Und das ist auch so was, was ich gelernt habe. Also sobald es zu irgendwelchen Spielen kommt, wollen die Chinesen eigentlich immer irgendwie Geld setzen. Sonst sagen sie, oh nee, komm, dann lass das, müssen wir nicht spielen. Und ich meine, bei Poker oder so verstehe ich das ja. Ja, also klar, Poker ohne Geld ist es wie Fußball ohne Ball. Aber wenn du jetzt andere Spiele hast, wo ich sage, naja, man braucht es nicht unbedingt, aber da wollen die Chinesen immer irgendeinen Anreiz haben, ja. Und Mahjong ist natürlich etwas, was trotzdem geduldet wird. Also es gab wohl auch da sozusagen Razzien und da gab es auch Einschritte in einigen Städten mal, wo das so ein bisschen ausgeufert ist. Aber generell wird das geduldet. Da gibt es auch keine wirklichen großen Kontrollinstanzen, die das unterbinden, weil es eben was ganz Gesellschaftliches ist und viel auch Wichtiges, so ein Gemeinschaftsgefühl viele prägt, die sich eben da täglich treffen. Und weil es eben, glaube ich, auch nicht ausufert und das alles so ein bisschen Hände der Hand läuft, eh schwer nachzuweisen ist. Und ja, sicherlich ist das so ein bisschen die ausgeprägteste Form und auch die ungefährlichste am Ende für die meisten Leute. Ja, aber wichtig ist ja immer auch so ein bisschen, was kann man daraus lernen? Also und gerade jetzt, wenn man noch Fußball blickt, dass die Chinesen da eigentlich alle irgendwie am Zocken sind, ein bisschen Geld setzen. Man hat ja auch immer dieses Klischee, dass eben die Chinesen solche Zocker sind. Auch an der Börse sagt man das ja immer, dass die Chinesen da ganz anders agieren, viel unbedachter, viel, viel spekulativer unterwegs sind. Und ich denke, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja, wie kann man das eigentlich zusammenfassen oder was kann man daraus lernen? Und ich denke, dass es schon so ist, dass dieser Spieltrieb Teil der chinesischen Psyche so ein bisschen ist, ja. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass Glücksspiel früher auch tatsächlich im alten China schon so eine kognitive Freizeitbeschäftigung war für viele und das auch damals keinen so schlechten Ruf hatte. Ja. Und dann ist es aber auch so, dass Chinesen Glücksspiel heute irgendwo als, sagen wir mal, unterhaltsame Aktivität betrachten. Also jetzt nicht nur, um sagen, das Vermögen zu vermehren, aber es eben auch eher als kurzfristige Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen. Also ich glaube, die wenigsten haben jetzt wirklich die Vorstellung, dass sie mit Glücksspiel hier in China reich werden können. Also das ist ja mal, glaube ich, für viele gerade Süchtige, die jetzt auch wirklich irgendwelche Spielhallen gehen, kennt man ja aus Deutschland, dass viele glauben, sie können damit wirklich irgendwie den großen Kugler. Und das, glaube ich, ist in China nicht so verbreitet, also jetzt gerade bei sowas hier, sondern dass man halt immer versucht, kurzfristig Möglichkeiten wahrzunehmen, kurzfristig ein bisschen Geld zu machen, ja. Und das so ein bisschen kombiniert, ja. Also dieses Soziale, die Unterhaltung und dann kurzfristig Geld zu verdienen. Auch immer natürlich, die Chinesen sind recht clever und gerissen, also immer auch natürlich so ein bisschen Aspekt. Es soll ja nicht nur Glück sein. Deswegen zum Beispiel Spielautomaten, sowas gibt es hier in China ja gar nicht. Also solche Spielcasinos. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es hier irgendwo in Guangzhou auch einen Keller gibt, wo sowas stattfindet. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber ich glaube, das kannst du eben nicht vergleichen. Das hat für die Chinesen gar nicht so einen Reiz, weil sie wissen, ein Spielautomat ist per se so eingestellt, dass du verlierst statistisch. Ja. Du kannst mal ein Spiel gewinnen, aber du kannst im Prinzip, hast du ja keine Chance. Aber bei anderen Sachen, wenn du gegen andere Leute spielst oder Sportwetten, da hast du ja theoretisch die Chance, ja. Und ja, ich denke, es ist einfach so, dass die Chinesen diese Dinge einfach viel ernster nehmen. Ja, wie kann ich Geld verdienen? Das ist immer ein Gedanke, den die Chinesen haben. Auch immer Opportunitäten suchen. Also bei jeder Möglichkeit irgendwie versuchen, eben Geld zu verdienen. Ja, das hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Wir wissen, auf der einen Seite sagt man, ja, es ist toll, weil China hat eben viel mehr Risikobereitschaft, setzt viel mehr ein, ist auch immer gewillt, hat die Ambitionen, Kapital zu vermehren. Und das kann man auch definitiv auf das Unternehmertum übertragen. Das sieht man auch, dass trotzdem die Chinesen eine Gründernation sind. Sieht man in der Digitalisierung, was die momentan auf die Beine stellen, wo im Prinzip zusammen mit den USA die komplette Startup-Welt mehr oder weniger dominieren, große Firmen hochgezogen haben. Das ist ja nicht staatlich entstanden, das ist ja auch klar. Das sind persönliche, also überwiegend, ja, das sind persönliche Projekte gewesen und Unternehmungen am Ende, die eben auch aus unter anderem dieser Mentalität entstanden sind. Natürlich hat es aber auch negative Aspekte, dass man schon sagen kann, ja, es sind noch einige Hasardeure unterwegs und sicherlich auch ein bisschen, sagen wir mal, manchmal zu lichter mit gewissen Risiken umgehen oder sich da eben nicht kurz Gedanken machen, okay, was könnten auch sozusagen hier Fallstricke sein? Und das ist sicherlich auch was, was man dann sieht, dass man da vielleicht auch manchmal eben zu kurzfristig denkt. Ich habe ja gesagt, man denkt, ja, okay, wie kann ich jetzt schnell mal einen Gewinn machen und nicht überlegt, wie kann ich eigentlich mittel- bis langfristig vermögend werden. Das ist vielleicht so ein bisschen dieser negative Aspekt, ja. Sicherlich etwas, was man berücksichtigen sollte, was auch so ein bisschen chinesische Mentalität erklärt, ist jetzt aber eben nicht alles nur Zocker. Und das Zweite ist sozusagen neben der Mentalität, was man aus diesem Gambling ableiten kann, ist sicherlich, dass China auch immer ein Land von Grauzonen ist und bleiben wird. Ja, das ist, glaube ich, in China so unvermeidbar und ist auch natürlich vom Staat ein Stück weit zugelassen. Der Staat könnte natürlich noch viel härter durchgreifen, aber es wäre viel mehr Aufwand. Und man weiß, diese Dinge wird man nie komplett eindämmen und untersagen können. Deswegen hat man eben da auch gewisse, ja, sozusagen Schlupflöcher zugelassen und versucht es eben auch einfach irgendwie so in Bahn zu lenken, wo man sagt, das ist für uns akzeptabel. Und ich glaube, das hat sich eigentlich ganz gut bewährt, denn das Suchtpotenzial ist natürlich in China noch viel, viel größer. Und ich glaube, dass das eigentlich hier ganz in Ordnung ist. Ja, für mich ganz persönlich, ich habe ja meine Meinung jetzt schon zum Sport genannt, wie ich das handhabe und gesagt, ja, da habe ich Commitment, da stehe ich nachts auch mal auf für ein Europameisterschaftsspiel und ich wette persönlich nicht. Ich habe früher ab und zu mal so Sportwetten gemacht, aber da auf jeden Fall gemerkt, okay, damit kann ich kein Geld verdienen. Mit Investments, aber mit systematischen kann man Geld verdienen. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Sportwette gemacht habe. Also ich meine, wir haben natürlich mal im Freundschaftskreis hat man dann ein paar Euro gesetzt. Übrigens da auch der Unterschied. Wir haben früher mit Kollegen auf der Arbeit, da hat man dann irgendwie Wettrunden gemacht. Und da war aber auch so, hat jeder symbolisch 1 Euro gesetzt. Hätten wir es auf 5 Euro gehoben, wären die meisten schon raus gewesen. Und in China wäre es so, für 1 Euro hätten die Leute gesagt, nee, komm, dann lass es. Ja. Aber okay, also Sportwetten ist nichts für mich. Und damit auch einhergehend, ja, ich war tatsächlich in beiden großen Spielen dieser Welt, in Macau und in Vegas. Macau habe ich nur mal für einen Tag besucht und Vegas war auch nur ein Tag, fällt mir gerade auf. Ja, es sind auch keine Orte, wo ich mich besonders wohlfühle. In Macau habe ich gar nicht gespielt, in Vegas habe ich nur mal ein paar Dollar in den Automaten geschmissen, damit man mir ein Bier bringt. Also muss sagen, für mich auch total reizlos und habe dann eher mir die Städte angeschaut. Macau kann man sich ja mal anschauen, hat ja dieses portugiesische Flair, ist ganz, ganz nett, aber auch eher natürlich auf Unterhaltung aufgebaut. Und Vegas, ja, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, ist aber auch überhaupt nicht meine Stadt. Und wir haben dann dort zum Beispiel einen Wüstentrip gemacht und da habe ich eigentlich alles über Gambling gelernt, was man wissen muss. Und unser Tourguide war natürlich so einer von der Kategorie, der schon alles gesehen hatte und der auch zu Beginn nicht damit gegeizt hat, direkt alle Sprüche rauszuhauen. Und er sagte direkt, guys, if you want to know the secret to gambling, it's don't gamble. Und ich würde sagen, ja, das ist am Ende auch das Geheimnis, denn wie gesagt, gegen Casinos kannst du nicht gewinnen. Wenn du in ein Casino gehst, ist alles so eingestellt, dass du am Ende statistisch verlierst. Insofern habe ich da eigentlich noch nie so wirklich verstanden, warum die Leute das machen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass der Wunsch und die Hoffnung für viele vermögend zu werden natürlich lebt und dass die Casinos gerade für gewisse empfängliche Menschen da immer eine Versuchung sind und das auch immer sein werden. Das wird sich wohl auch nicht ändern. Heute natürlich immer mehr online auch getrieben und das wird sich auch nicht ändern. Das muss jeder im Prinzip selbst sozusagen versuchen. Ich weiß auch, dass man das natürlich einfacher so daher sagt und für manche das ein ernstes Thema ist. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, mach's gut. Xia. Hui. Xia.